Was wäre eigentlich gewesen, wenn ich damals bei der Brotvermehrung dabei gewesen wäre? Was hätte ich gehört? Wo hätte ich bei den 4.000 oder 5.000 Leuten auf dem Berg gesessen? Was hätte ich gesehen? Wer wäre in meiner unmittelbaren Umgebung gewesen, als das Essen verteilt wurde? Hätten das die Leute eigentlich damals mitgekriegt, dass da ein, sagen wir, Wunder im Gang war? Oder waren sie froh, dass es endlich was zu essen gab und dass es sogar noch schmeckte? Obwohl es waren nur Gerstenbrote, das Brot der Armen. Aber gut, davon gab es wenigstens genug. Was wäre gewesen, wenn ich dort gesessen hätte? Manchmal bewegen mich beim Bibellesen genau diese Fragen und ich merke, dass im Lesen des Abschnitts mein Urteil über viele Menschen, die vielleicht so beurteilt werden oder die wir vielleicht auch über unsere christliche Tradition schnell in eine Ecke stellen, ich merke, vielleicht wäre ich sogar dabei gewesen. Was hätte ich gerochen? Was hätte ich gehört? Was hätte ich mitbekommen von dem, was Jesus dort erzählt? Und dann entdecke ich, dass diese Geschichte von allen Evangelisten berichtet wird. Und ich habe so gedacht, das sind ja 4 verschiedene Leute. Wenn 4 verschiedene Leute dieselbe Situation erfahren, dann sind manche Fakten gleich. Aber ich gehe schon los bei der Zählung. Waren es 4.000 oder 5.000? Also ich hätte wahrscheinlich so bei meiner Mathematik gesagt, es war, da sagen wir, ziemlich genau eine große Menge. Mehr kann ich nicht sagen. Also von da nach da auf dem Berg. Ziemlich dicht. Zählen 4.000 Männer oder 5.000 Männer. Wo wäre ich gewesen? Wie hat es Matthäus mitbekommen und wie hat es Lukas erlebt? Lukas war gar nicht dabei, der hat es nur gehört, der hat nur recherchiert. Markus war wahrscheinlich dabei. Auf jeden Fall war Johannes dabei. Johannes, der Lieblingsjünger. Und der hat, anders als wir uns das vorstellen, der hat nicht mit einem digitalen Aufnahmegerät gefilmt und alles sozusagen auch tontechnisch sauber festgehalten. Der hat, nachdem Jesus gekreuzigt war, immer wieder neu darüber nachgedacht, was war damals. Und hat mit seinen Brüdern gesprochen, wenn sie sich die Geschichten gegenseitig erzählt haben. Die Speisung der 5.000 oder das Wunder der Brotvermehrung. Wie war das? Und vielleicht hat er im Laufe des Nachdenkens und Erinnerns gemerkt, das, was man so als allererstes gesehen, was man so als allererstes wahrgenommen hat, ist doch eigenartig. Darum ging es damals gar nicht. Wir waren alle so begeistert von dem Wunder, von dem Brot. Wir waren getragen von der Euphorie. Alle wollten Jesus zum Brotkönig machen. Hey, wir wären wahrscheinlich alle Minister geworden, Brötchenminister. Jesus der Brotkönig und wir backen kleinere Brötchen. Wir wären vielleicht Minister geworden. Sie waren begeistert von der Euphorie, vielleicht in der Menge. Oder sie erinnerten sich, dass es ziemlich heiß war und die Körbe am Ende doch ganz schön schwer. Es gibt ja immer so ein paar, die genau das sehen, wo man denkt, naja, man hätte es auch anders sehen können. Vielleicht haben auch ja Leute gemeckert, ja, in der Hitze, alle so eng aufeinander, keiner hat Deo. Das roch nicht appetitlich. Keine Ahnung. Was hätte ich gesehen, gehört, wahrgenommen, gerochen? Johannes überliefert uns diese Geschichte aus dem Rückblick, aus dem eigenen Erleben, aus dem Nachdenken, sozusagen aus dem Filtern dessen, was war da? Ich will uns einmal mitnehmen. Hierauf begab sich Jesus auf die gegenüberliegende, das heißt auf die östliche Seite des Sees von Galiläa von Tiberias. Es folgte ihm eine große Menge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg hinauf, setzte sich dort mit seinen Jüngern. Passa oder Ostern, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus nun die Augen erhob und sah, dass eine große Menschenmenge zu ihm kam, sagt er zu Philippus: Wo sollen wir Brote kaufen, damit diese zu essen bekommen? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot kaufen reicht nicht für die, damit jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagt zu ihm: Es gibt dort einen Knaben, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele? Da sagt Jesus: Lass die Leute sich lagern. Es gab aber viel Gras an dem Ort. Die lagerten sich also, die Männer, in der Zahl etwa 5000. Nun nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet, verteilte sie an die Dasitzenden, ebenso auch von den Fischen, so viel wie sie wollten. Als sie aber alle satt waren, sagt er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Stückchen ein, damit nichts verloren geht. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Resten von den 5 Gerstenbroten, welche die Essenden übrig gelassen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das er gewirkt hatte, sagten sie: Das ist wahrhaft der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus merkte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, floh er wieder auf den Berg, er allein. Und wenn wir ein wenig weiterblättern, passiert noch ein paar Sachen und dann kommt am Ende sozusagen diese kleine Episode, dass gefragt wird: Unsere Väter haben das, Vers 31, unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sagt Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot Gottes ist der, welcher vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nimmermehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Was hat Johannes im Rückblick, im Erinnern, im Durchdenken, im Durchkauen der Ereignisse von damals eigentlich für sich selber so wahrgenommen? Im Gespräch und in der Arbeit mit all denen, die ihm geholfen haben, das Evangelium zu schreiben. Das, worauf es ihm ankommt in unserem Abschnitt, ist, man könnte es so sagen, dass er entdeckt, Eigentlich war das kein Verlegenheitswunder. Eigentlich war das nicht sozusagen eine Notlösung, weil die Geschäfte schon zu hatten und zu viele Leute da waren und keiner mehr genug Zeit gehabt hätte, irgendwas zu kaufen. Eigentlich war das nicht so eine Sache von: Huch, sind das aber jetzt viele, da müssen wir aber mal schnell ein Wunder machen und Brot besorgen. Eigentlich hat er von Anfang an nichts anderes vorgehabt. Eigentlich wollte er von Anfang an genau das. Eigentlich wollte er zeigen. Erst die Leute essen lassen, eine Erfahrung machen lassen, die unstrittig ist. Er wollte, dass sie ihren Hunger merken. Er wollte, dass sie satt werden. Und er wollte sie mit dem Thema in Berührung bringen, Hunger und Durst und satt werden. Und er wollte ihnen daran etwas zeigen, nämlich, dass es ein Brot gibt, das anders als unser normales Brot ganz anders satt macht, als wir uns das denken. Eigentlich hatte er es genau darauf angelegt, oder? Je nachdem, wer in seiner Umgebung war, hat vielleicht die Schultern gezuckt. Manche Jünger haben gesagt, oh, Johannes, du warst schon immer so philosophisch veranlagt. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir saßen da, wir hatten nur diese 5 kleinen Brote, die 2 Fische, den Jungen, der mit leuchtenden Augen und dreckigen Händen uns das Essen hinhielt. Und dann sagt Jesus, wir sollen austeilen. Und ich habe noch gedacht, was soll das jetzt? Aber irgendwie haben wir dann ganz schnell gemerkt, das Brot wurde nicht alle. 1 Brot raus, immer noch 5 drin. 1 Brot raus, immer noch 5 drin. Und je mehr von uns reingriffen, desto mehr war auch immer wieder da. Es war ganz eigenartig. Aber Johannes war draufgekommen, dass es Jesus offensichtlich darauf angelegt hatte. Er war auf der anderen Seite, auf der heute würden wir sagen jordanischen Seite vom See Genezareth, hatte dort gewirkt und war nun wieder rüber gewandert auf die Ostseite, in der Gegend von Tiberias, an einer Anhöhe. Also wenn die Bibel von Bergen redet, darf man hier nicht aus den Alpen kommen. Dann würde man sagen, das ist eher so, eine Schippe Sand. Ja, so ein bisschen angehäufelt, ein bisschen hoch. War nicht alpin. So, war einfach, wenn man dort die Gegend ein bisschen kennt, man muss schon ein bisschen laufen, dass man hochkommt, aber alles keine Anstrengung. Und Leute, die ihn erlebt haben und die Mund-zu-Mund-Propaganda, dass Jesus Kranke geheilt hat, verbreitete sich ganz schnell. Und man wollte gerne und unbedingt in dieser Nähe sein von dem Mann, der gesund wird, der gesund macht. Wenn man selber nicht krank war, aber wie soll ich sagen, man ist immer da gerne dabei, wenn ein Wunder passiert, oder? Man ist immer irgendwie gerne dabei, wenn sowas richtig Tolles geschieht. Man kann sagen, wow, ich war dabei. Zu der Zeit war ich genau da. Ich war dabei. Und als Jesus nun auf den Berg geht, vielleicht auch Pause macht, er setzt sich hin mit seinen Jüngern, heißt es dann in Vers 5, als Jesus nun die Augen erhob und sah, dass eine große Menschenmenge zu ihm kam, da sagte er zu Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit die satt werden? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Wenn ihr das Johannesevangelium lest, werdet ihr öfter entdecken, ich habe schon mehrfach gesagt, dass Johannes immer manchmal Erklärungen oder so Mini-Kommentare in die Geschichte, in die Erzählung der Bibel einpflegt. Also er hat hier, Jesus erhob seine Augen und sah eine große Menschenmenge zu ihm kommen und dann sozusagen die Frage, sollen wir Brot kaufen, wird da keiner davon satt? Das sagt er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Im Nachgang ist ihm deutlich geworden, das hat Jesus nicht so gefragt. Ja, es ging ihm eigentlich immer darum. Er hat uns so oft in so Situationen gebracht, würde Johannes sagen. Und dann hat er immer geguckt, ob wir glauben. Weißt du noch, Petrus, weißt du noch, da im Boot, als du übers Wasser gegangen bist? Da ging es auch darum. Ich meine, du hast ja schon mal den Mut gehabt, du bist rausgegangen aus dem Boot und du bist ja auch wirklich ein paar Meter gelaufen. Aber dann hast du irgendwie Schiss gekriegt und bist abgetaucht und der Herr hat dich hochgeholt und zurück ins Boot gebracht. Und was hat der Herr Jesus gemacht? Der hat nicht nach der Wassertemperatur gefragt oder wie es dir geht oder nee, der hat gefragt oder hat uns ziemlich in Senkel gestellt. Wir wären so kleingläubig. Irgendwie ging es ihm immer um die Frage mit dem Glauben, nie ums Vordergründige. Weißt du noch, du wurdest gefragt, sollen wir Brot kaufen? Das reicht eh nicht für alle. Und Philippus nimmt die Frage auf und sagt, nee, für 200, das reicht nicht. Das reicht nicht. Johannes hat im Nachdenken seiner Geschichte herausbekommen für sich selber, Jesus hat immer gehandelt, verdeckt, immer zielführend. Er hat immer einen Schritt getan, immer etwas gemacht, damit sozusagen der Punkt kommt, um den es ihm ging. Petrus nun hat die Lage insofern ganz nüchtern analysiert. Der hat geguckt, wer hat was zu essen dabei. Sicherlich haben ein paar Leute was zu essen dabei gehabt, aber die waren schlau genug, es nicht zu zeigen. Einer, ein Kleiner, hat das mitgekriegt, dass Jesus, also dass es darum ging, ums Brot, ums Essen. Und hat keine Scheu, ihm zu zeigen, was die Mama ihm mitgegeben hat. Eine ganze Tagesration für so einen kleinen Kerl, 5 so kleine Gerstenbrote und 2 Fische. Haltbar gemachte Fische, entweder gekocht oder aber gepökelt, gesalzen. Jedenfalls, das war seine Tagesration. Und die hält er hin. Der ist bereit zu teilen. Ist übrigens ein Geheimnis. Das ist interessant, ne? Dass oft die armen Leute teilen. Es gibt so Videos im Internet, wo jemand Penner fragt, ob sie ihm was abgeben, als sie eine Pizza haben zum Essen. Hat ihn jemand gekauft? Und so ein Straßenfreak, ein Clochard würde man früher sagen, oder jemand, der heute auf der Straße lebt und die Platte macht, wie das so schön heißt, gibt dem, der Hunger hat, von seiner Pizza ab. Der gleiche Mann ist zuvor durch Restaurants gegangen und hat gefragt, er hätte Hunger, ob die, die dort am Tisch saßen, etwas abgeben würden. Keiner hat etwas abgegeben. Der die Platte putzt, der Clochard, hat gesagt, gerne, wenn du morgen wieder Hunger hast, du kannst gerne vorbeikommen. Ich teile mit dir. Der kleine Junge hat geteilt. Jesus lässt das einfach so laufen, aber vielleicht hat er auch dem Johannes damals schon das so oder dem Andreas genau diese Episode so heiß ins Herz gebrannt, dass sie eben nicht verloren geht. Der Junge mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Vielleicht hat das ja den Männern, die ja so ein bisschen hartgesottener sind, so Fischer, vielleicht hat es diesen Männern, hat es sie peinlich berührt, dass so ein kleiner Kerl, ungefragt bietet er unserem Meister sein Essen an. 5 Brote, 2 Fische. Jesus sagt, die Leute sollen sich hinsetzen. Es gab aber viel Gras an dem Ort. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr es, das ist ein Hinweis darauf, dass das Zeit des Passafestes war, im Frühjahr, denn nur im Frühjahr gibt es dort grünes Gras. Wenn der Sommer kommt, ist das Gras weg, dann ist das also eher Erde, da ist nichts mehr grün. Es war also im Frühjahr, als das geschah, und sie lagerten sich, waren etwa 5000 Leute. Und dann nimmt Jesus das Brot. Man könnte vermuten, hier wird so verhüllt die Sprache des Abendmahls genommen. Vielleicht. Vielleicht war es so, dass zu der Zeit, als Johannes das Evangelium aufschrieb, schon diese Worte so ziemlich gebräuchlich im Umgang waren, dass sozusagen das Dankgebet gesprochen wurde und er es verteilte, diese kurze Sequenz, er sprach, es gab das Dankgebet, verteilte es ebenso auch diese Kleinwortbrocken, die finden wir ja nachher auch in der Überlieferung für den Abendmahl, für die Abendmahlseinsetzung. Er nahm das Brot, brach's, das fehlt hier, sprach das Dankgebet, gab es ebenso nach dem Mahl auch den Kelch. Vielleicht, man weiß es nicht. Jesus dankt. Und das Gebet des Dankes, was hier gesprochen wird, das normale Tischgebet, so nimmt man an, ist dieses Gebet, was in sich auch die Verpflichtung trug, von dem Essen, das man geteilt hat, das man gegessen hat, nichts übrig zu lassen, sondern damit pfleglich umzugehen. Es gibt so eine Regelung, hat man herausgefunden in Schriften, dass alles, was ungefähr eine Olivengröße hatte an Brot, wurde aufgehoben. Dass nichts runterfällt, nichts bricht, nichts irgendwie verloren geht. Und wenn wir nachher wissen, worum es dem Johannes ging, dann wissen wir auch, dass es nochmal eine besondere Bedeutung hat, dass wirklich von diesem Brot bei dieser Gelegenheit nun wirklich nichts verloren gehen sollte. Weil Jesus diese Situation hervorgerufen hat, damit sie etwas lernen. Alle werden satt. Alle werden satt. Wie wäre es mir gegangen? Wie wäre es dir gegangen? Man wird einfach nur menschlich satt. Ist das nicht ein eigenartiges Geschehen? Da passiert ein Wunder und man wird nur menschlich satt. Also in der Einhornphilosophie hätte man doch wenigstens gesagt, naja, Glitzer wäre jetzt nicht schlecht. Dass man irgendwie sowas merkt, sowas Besonderes. Dass man irgendwie, man wird nur satt. Sie essen es und werden satt. Vielleicht auch denkfaul, keine Ahnung, vielleicht auch träge. Sie werden nur satt. Und dann hätte ich mich wahrscheinlich gefragt, ja, wie soll man da auch drauf kommen, dass es um was ganz anderes geht? Also ich fand das jetzt echt cool, sagen junge Leute heute. Oder nett, ja. Oder das war schon echt krass. Wenn es so mit Hochachtung war, schon echt krass. Alle satt geworden. Und wir würden heute wahrscheinlich sagen, ja, wenn ich zu meiner Oma gehe, wäre ich auch immer satt. Aber da merken wir die Nähe zum Gewöhnlichen. Wir werden satt. Und wenn man sich nur ans Sattsein erinnert, kann man sagen, ja, satt werde ich bei anderen Gelegenheiten auch. Aber hier, das war anders. Das war dieses Sattsein, und deswegen ist die Frage so für mich gewesen, wo und wie wäre es mir gegangen? Wo hätte ich gesessen? Hätte ich mitbekommen, dass hier ein Wunder geschieht? Oder hätte ich mich nur bedankt in der Sitzgruppe, wo ich bin, dass mir einer ein Brot reicht und ich was zu essen bekomme? Einige haben offensichtlich gemerkt, irgendwie, hey, das war jetzt nicht so ganz ohne. Vielleicht hat man das dann auch angefangen weiterzusagen, seinem Nachbarn. Hast du das gemerkt? Das war ein Wunder. Was war das? Das war Gerstenbrot. Nein, das war ein Wunder. Wir hatten nichts da. Hier hat keiner einen großen. Der kleine Junge hat dem Meister die 5 Brote und die 2 Fische gegeben. Und dann haben sie es ausgeteilt. Die Jünger haben es ausgeteilt. Und je mehr sie ausgeteilt haben, desto mehr ist geblieben. Desto mehr wurde es. Und jetzt bleiben sogar 12 Körbe voll übrig. 12 Körbe voll. Und als die Leute nun dieses Zeichen sahen und bemerkten, dass er gewirkt hatte, sagten sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das war so ihre Erkenntnis. Wow, das ist der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das war so eine versteckt messianische Erwartung, das ist der Prophet. Der Prophet schlechthin, für uns nicht, aber der Prophet für das Judentum schlechthin ist Mose. Mose wird in dem Judentum zu den Propheten gezählt. Und zwar gilt er dort als einer der, oder wenn nicht der Größte überhaupt. Und man hat sich erinnert, das taucht auch ja nachher in diesem Gespräch auf, dass Mose das Manna gab. Was für ein Wunder. Und jetzt kommt einer, der das auch tut. Der auch satt macht. Der auch ein Brot, ein Manna-Wunder wirkt. Das muss der Prophet sein. Das muss der Prophet sein, nicht der Mose, sondern der, auf den wir warten. Und das mit dem Brot hat so seine Geschichte. Wir denken an die Witwe zu Zarafta, die kein Essen hatte und für sich und ihren Jungen eigentlich ihr letztes Brot backen wollte, um zu sterben. Und Elia geht hin und sagt, ihr soll für ihn zuerst etwas backen und dann für sich. Das hat sie dann getan und erlebt auch dieses Wunder der Vermehrung. Ihr Krug, solange die Hungersnot galt, solange die Hungersnot anstand, in dem Land hatte sie immer genug Mehl und Öl, um Brot zu backen. Und von dem Propheten Elisa wird berichtet im 2. Könige 4, dass er Brot, sozusagen das übrig war, austeilte und 100 Mann um ihn herum mit dem Brot, das er verteilte, satt wurden. Der Prophet. Da ist einer, der ein richtig gutes Zeichen tut. Da ist einer, der richtig zeigt, dass er von Gott kommt. Das haben sie erkannt. Das haben sie bemerkt. So wie man vielleicht das eine gesagt wird, ja, das Brot, das war schon nicht so viel da. Das muss ein Wunder oder ein Zeichen gewesen sein. Das ist etwas Besonderes. Das haben sie gesehen. Das konnten sie aufnehmen. Aber so die Bedeutung, der Gehalt dessen, was da geschah, das war ihnen irgendwie verborgen geblieben. Einige Verse später lesen sie dann im Gespräch mit ihm sozusagen, was sind die Werke, die du wirkst? Was sind die Werke, die Gott tut? Gib uns ein Zeichen, das dich als Prophet legitimiert. Da sagten sie zu ihm, was für ein Zeichen tust du, dass wir dir glauben? Was für ein Werk wirkst du? Wir Menschen sind doch irgendwie, wenn es am Ende darauf ausgeht, unersättlich. Also doch nicht so mit dem Sattwerden. Unersättlich. Da haben wir gerade ein Wunder erlebt. Und na gut, das war okay, kann man so stehen lassen, aber mach mal ein richtiges Zeichen. Mach mal ein Zeichen, das mich überzeugt. So mit Manna, ist okay, schön. Was für ein Zeichen? Mach mal ein Zeichen. Mach mal ein Zeichen, dass wir dir glauben. Jesus macht Menschen gesund. Mach mal ein Zeichen, dass wir dir glauben. Es ist eigenartig, mit wie viel Weisheit wir unseren Unglauben fromm tarnen. Es ist unglaublich an manchen Stellen, wie wir unsere Höhlen, in denen wir leben, weiß anstreichen, in der Hoffnung, keiner merkt, dass da drin eigentlich der Tod lebt. Da tut Jesus ein Wunder und sie sagen, mach mal ein Zeichen. Da heilt Jesus Menschen und sie sagen, was für ein Zeichen, Entschuldigung, aber was für ein Zeichen machst du denn, dass wir dir glauben? Mach mal vor. Im Nachgang hat Johannes alles das für sich überlegt und durchdacht. Er hat mitbekommen, es ist doch interessant, eigentlich geht es um doch was ganz anderes. Eigentlich geht es doch darum, dass Jesus sich vorstellt, dass Jesus zeigt, wer er ist. Es ist Jesus gar nicht ums Brot gegangen. Es ist Jesus gar nie um die Wunder gegangen. Es ist Jesus gar nie um die vordergründigen, tollen Erlebnisse und Erfahrungen gegangen, was uns immer so interessiert. Sondern es ging ihm immer darum, dass sie erkennen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin vom Himmel gekommen. Ich bin das wahre Lebensbrot, das der Vater geschickt hat. Es ging darum, dass die Menschen erkennen, nein, dass die Menschen glauben, vertrauen, dass Jesus der Messias ist. Es ging ihm darum, dass sie erkennen, dass er der Sohn des Höchsten ist. Es ging ihm darum, dass die Menschen die Hoheit, die ihm eigen ist, dass sie entdecken, er ist, so wie er es ja an anderer Stelle sagt, er ist wie der Vater im Himmel. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wer mich sieht, sieht den, der alles in seiner Hand hält, der Macht hat, der in der Herrlichkeit wohnt, der umgeben ist von Engeln, von Kraft und Majestät. Und die Augen der Zuhörer werden immer größer und die Ohren auch. Man denkt, aha, aber du stehst so ziemlich normal vor uns. Ja, sagt Jesus wahrscheinlich. Aber habt ihr nicht hingeschaut? Habt ihr nicht geguckt? Habt ihr es nicht verstanden? Bis in die Alltagsnot eures ganz normalen Hungers interessiert sich der erhabene und hohe Gott für euch. Siehe, ich bin bei denen, die zerbrochenen und zerschlagenen Herzens und Gemüts sind, sagt der Prophet im Alten Testament, Jesaja. Gott, der Erhabene, der Große, der Allmächtige und der auch die Macht hat, aus 5 Broten und 2 Fischen eine ganze Mahlzeit für 5000 zu bereiten, dass alle satt wurden. Dieser große und erhabene Gott kommt in die Niedrigkeit der menschlichen Existenz, kommt an unsere Seite, kommt, um die Bedürfnisse und den Hunger zu stillen. Einmal den vordergründigen Hunger, das Zeichen und das Wunder, das eigentlich hinweist auf ihn, den Sohn Gottes. Und der dann sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nimmermehr hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Ich stille die Lebenssehnsucht. Ich bin es, der die Antwort ist auf die Frage nach Leben. Leben, das Bedeutung hat. Leben, das Wirkung hat. Leben, das dich satt macht. Leben, das dich erlöst aus der Schuld. Wir haben es gesungen. Gott ist die Liebe. Ich lag in Banden der bösen Sünde. Gott ist es, der kommt, der Fesseln durchschneidet, der befreit, der neu Würde gibt, der aufrichtet, der heilt in der Seele und am Körper. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin es. Im Alten Testament finden wir oft solche Worte, wo Gott sich vorstellt mit Ich bin. Und dann hinten drin und in dem Text, den er danach spricht und der überliefert ist, kommt dann die Formulierung, das fürchte dich nicht. Die Größe und die Erhabenheit kommt den Menschen ganz nah, aber nicht zum Gericht, nicht zur Vertilgung, sondern zur Hilfe. Der Erhabene, der Große kommt und zeigt Nähe. Kommt an meine Seite, steht zu mir, tröstet mich, gibt mir Essen, stillt meine Sehnsucht. Und Johannes muss entdecken, weißt du, zu seinen Freunden vielleicht sagen, weißt du, darum ging es ihm von Anfang an. Darauf hat er es so angelegt. Er wollte den Satz sagen, ich verkürze es mal. Er wollte sich so vorstellen. Er wollte es sagen, ich bin es. Ich bin das Brot des Lebens. Ich mache euch wirklich satt. Es gibt einen Hunger im Leben, den kann nur ich stillen. Glaubt mir, darum ging es ihm. Vertraut mir, darum ging es ihm. Es ging doch Jesus immer nur ums Glauben. Es ging ihm immer nur darum, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und vielleicht nicken die anderen Jünger, die bei Johannes sind, und sagen, ja, wenn du das jetzt so sagst, stimmt. Stimmt. Es ging ihm immer darum, die Leute auf die Spur zu bringen, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Und irgendeiner in der Runde wird sagen, seht ihr, ist doch gut, dass wir beieinander geblieben sind. Wir glauben ihm. Wir haben ihm geglaubt. Wir sind mit ihm unterwegs. Ich wünsche uns, dass wir das entdecken und erfahren und erleben. Ich bin das Brot des Lebens, neu. Als eine Zusage Gottes, als ein Nähebeweis Jesu Christi. Dass der Große und der Erhabene, der Sündlose kommt, meine Sünden nimmt und mir neues Leben gibt. Und wenn wir das wissen, wenn wir das erlebt haben, wenn wir es erfahren haben, dann sollten wir unsere Antwort darauf nicht schuldig bleiben. Es gibt immer viele Möglichkeiten zu antworten. Entweder, dass ich merke, ich habe das ein wenig aus den Augen verloren, oder dass ich merke, ich habe die Frage eigentlich noch nie beantwortet. Glaubst du mir? Oder die Entscheidung zu sagen, aus dem Glauben folgt die Tat, ich will wirklich mein ganzes Leben ihm geben. Ich will danach fragen, was sein Wunsch und sein Wille für mein Leben ist. Aber es ging Jesus immer um das Vertrauen und um das Glauben. Und Jesus sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Wenn wir Jesus lieben, wenn wir Jesus kennenlernen als den Herrn und Heiland, als den Retter unserer Leben, dann ist es nicht egal, wie wir leben, was wir tun, was wir machen. Dann möchte er, dass wir ihm folgen auf dem Weg, den er geht. Und dass wir uns vergewissern, wer er ist, aber auch wo er ist und wie er ist.